Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie wieder heute am 21. April To Young In
und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
So schnell verfliegt die Zeit und wir haben schon den dritten Freitag des Monats. Das heißt, dass es heute endlich den zweiten Beitrag unserer Interviewreihe anlässlich 140 Jahre deutsch-koreanische Beziehungen gibt. Nach der Rubrik Hallo Wochenende werden Sie dieses Mal das Interview mit dem Botschafter der Republik Korea in der Bundesrepublik Deutschland, Kim Hong-yun, hören. Unser Kollege Kim Hee-soo hat mit ihm unter anderem über die deutsch-koreanischen Beziehungen und die Bedeutung des 140. Jubiläums, das deutsch-koreanische Jubiläumslogo sowie über anstehende Veranstaltungen anlässlich des Jubiläums gesprochen. Bleiben Sie also dran, liebe Hörerfreunde.
Das Interview wird ab Freitag auch als Video auf unserer Homepage abrufbar sein. Zu dem Video gelangen Sie ganz einfach durch einen Klick auf das große Banner ganz oben auf unserer Startseite. Bis Ende dieses Jahres werden wir an jedem dritten Freitag des Monats in der Hörerecke ein Interview mit Deutschen und Koreanern führen, die die bilateralen Beziehungen mitgeprägt haben bzw. in Zukunft auch weiterhin mitgestalten werden. Wir hoffen weiterhin auf reges Interesse.
Nun schauen wir einmal in unser Postfach rein. Über die Schneckenpost haben wir mehrere Empfangsberichte von Martin Kinsler aus Rheinfelden erhalten, der uns mit seinem National Proceed 2800 mit Teleskopantenne am 17. März mit Simpo 44344 und am 28. März mit Simpo 43343 gehört hat.
Thomas Becker aus Bonn konnte uns am 4. April mit seinem Grundig-Satellit 300 mit Teleskopantenne mit Sinpo 55544 empfangen. In seinem Brief fügte Herr Becker noch hinzu, am 4. April kam die Sendung von KBS World Radio in deutscher Sprache etwas gekürzt, da der Sender Wufferton zwar an war, aber zuerst kein Ton kam. So ist das mit der Kurzwelle. Trotzdem ist es schön, dass Sie darauf senden. Besonders hat mir wieder die Sendung Literatur zum Hören gefallen. In diesem Monat geht es über Menschen und Bücher. Denke, dass man bei den Folgen sehr viel über Korea lernen kann. Jan Dirks trägt diese immer wunderbar vor und sie werden schön gestaltet mit Musik und Geräuschen, fast wie ein kleines Hörspiel.
Herr Becker hatte in diesem Zusammenhang noch zwei Fragen an Jan. Er fragte erstmal, wie lange du so brauchst, im Durchschnitt so brauchst, um so eine Folge von Literatur zum Hören fertigzustellen. Ja, wie lange brauchst du denn?
Ja, also ich muss das erklären. Das ist folgendermaßen, ich bin für den Inhalt und das Skript eigentlich nur bedingt verantwortlich. Ich bekomme das koreanische Skript und das englische auch ein paar Tage vorher und übersetze es dann und bearbeite es ein bisschen, kürze es noch ein bisschen. Und ja, dann ist meine Arbeit damit fast getan. Ich lese es dann halt noch vor. Es ist nicht so, dass ich diese Sendung ganz alleine gestalten würde oder so. Hm?
Dann hatte Herr Becker noch eine zweite Frage, und zwar, ob es auch eine Folge gab, die aus irgendwelchen Gründen, dir beim Übersetzen vielleicht nicht einfach nicht gelingen wollte.
Ja, man muss dann manchmal auch aus Zeitgründen schon ein bisschen Kompromisse eingehen. Manchmal, wenn ich einfach nicht weiß, wie ich es dann übersetzen soll, dann kommt es schon mal vor, dass ich dann den Teil einfach weglasse oder um kein zu großes Risiko einzugehen. Aber die Texte sind meistens schon so bearbeitet auch. Sie sind ja auch schon gekürzt. Es ist ja niemals die ganze Erzählung, sondern eben die Radiofassung, dass so wahnsinnig viel schief gehen dann eigentlich nicht.
Jedenfalls ist das auch meine Lieblingssendung im Programm.
Oh ja, also vielen Dank.
Wir machen weiter mit der digitalen Post. Über unsere German-Adresse meldete sich Mario Schüler aus Bad Blankenburg, der uns mit seinem Texon PL 880 mit 10 Meter Drahtantenne am 13. April mit Simpo 45444 gehört hat. Herr Schüler fragte uns übrigens noch, ob bald wieder eine neue QSL-Karte herausgegeben wird. Bislang gibt es noch keinen Termin hierfür, aber sobald sich in der Sache etwas tut, geben wir natürlich sofort Bescheid.
Monitor Sigmar Boberg aus Osnabrück berichtete, dass er am 14. April mit seinem JRC NRD 535 mit Loop-Antenne einen Empfang von Sinpo 55544 verzeichnet hat und schrieb uns noch dazu. Zu Beginn der Hörerecke gleich was Tolles, das mit der Kakerlake. Eine tolle Idee und ein toller Denksport. Vielleicht haben auf diese Frage auch Eltern von Jugendlichen geantwortet. Also, wenn ich mir dein Zimmer so ansehe. Auch in Deutschland gab es den Tag der Bibliothek. Meine Tochter Lena arbeitet in der Stadtbibliothek in Hattingen und dort ist an diesem Tag richtig was los gewesen. Ihre Sendung fand ich wieder äußerst interessant und sehr unterhaltsam. Mir geht diese Kakerlake einfach nicht aus dem Kopf.
Oh je, das war jetzt nicht die erhoffte Wirkung, aber wir freuen uns, dass Ihnen die Anekdote gefallen hat, lieber Herr Boberg. Und ja, Reaktionen wie, also wenn ich mir dein Zimmer so ansehe, gab es auf jeden Fall, also schon, also auch ziemlich oft, das habe ich gesehen. Auch Monitor Volker Wilschrei aus Dillingen hat mir geschrieben, dass er die Geschichte über die Kakerlake sehr amüsant fand. Mhm.
Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems, der uns am 14. April wieder übers Internet störungsfrei und aussetzerfrei empfangen konnte, fügte in diesem Zusammenhang, also mit dem Thema Kakerlaken, noch hinzu. Die EU hat den Verzehr und Einsatz von Insekten als Lebensmittel freigegeben. So werden Mehlwürmer, Küchengrillen und Käfer getrocknet, gemahlen und das Pulver wird in Brot, Gebäck, Brühwürfel, Milchprodukten und so weiter als Protein beigemengt. Wie ist das in Korea? Werden dort auch Insekten als Nahrungsmittel angeboten und verwendet?
Ja, Insektenkost gibt es auch in Korea. Vom koreanischen Ministry of Food and Drug Safety sind 10 Insektenarten als Lebensmittel bzw. Lebensmittelzutaten zugelassen, darunter Mehlwürmer, eine Grillenart, Heuschrecken und auch 2 Arten von Seidenspinnerpuppen. Die meisten von diesen Insekten hat man, glaube ich, noch bis zu meiner Elterngeneration zum Essen bekommen, vor allem geröstete oder frittierte Grillen und Heuschrecken, weil manchmal einfach nicht genug zum Essen da war. In Seoul habe ich sie bislang noch nie in einem Restaurant oder auf dem Markt im Angebot gesehen, aber ja, vielleicht war ich auch nicht auf dem richtigen Markt oder im richtigen Restaurant. Auch in den ländlichen Regionen sind sie heute nicht mehr so üblich. Es gibt aber manche, die auch Insektendrinks anbieten. Vor mehreren Jahren hatte ich in einem Lokal auch Ameisenschnaps gesehen, was auf mich aber nicht besonders hygienisch wirkte. Bei dem Anblick von den schwimmenden Ameisen in meinem Schnapsglas verging mir irgendwie dann doch ganz schnell der Appetit.
Ja. Recht gebräuchlich ist aber bis heute noch der Verzehr von Seidenspinnerpuppen. Diese Kultur hat sich in den 1960ern und 70ern in Korea entwickelt und verbreitet, als im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung die Seidenproduktion stark gefördert wurde. Vor allem mögen sie viele immer noch als Beilage zum Soju-Schnaps. Gewöhnlich findet man diese Seidenspinnerpuppen in Konservendosen, in Supermärkten und 24-Stunden-Läden im Angebot. Die kann man dann eigentlich so essen, da sie schon im Salzwasser gekocht worden sind. Aber meistens werden sie noch ins heiße Wasser gegeben und dann kurz zusammen mit gehacktem Knoblauch, Lauch und ein paar scharfen Chilischoten aufgekocht. Und schon hat man eine Schüssel Seidenspinnerpuppensuppe. Wer sie noch schärfer möchte, kann dann einfach noch Chilipulver dazugeben.
Früher hat man öfters vor einem Park oder am Fluss oder auch vor Schulen kleine Stände gesehen, an denen gekochte bzw. gedämpfte Seidenspinnerpuppen verkauft wurden. Heute sieht man sie zumindest in Seoul eher selten. Hast du sie zunächst?
Ja, ich habe aber
Zeit
in letzter Zeit auch nicht mehr eigentlich. Also ich weiß, ich habe die früher auch mal gegessen und so. Schmeckt so ganz, also schmeckt nicht so schlimm, wie man es vielleicht befürchten könnte. Aber auch nicht so gut, dass man sie nun dauernd essen wollte. Aber ja, früher war es verbreitet.
Ja.
In letzter Zeit scheint es ziemlich verschwunden zu sein.
Ja, man hat sie eigentlich von weitem aus schon gerochen. Verkauft werden sie dann an solchen Ständen eigentlich normalerweise in einem Papierbecher.
Ja.
Das ist dann eine Portion, die heute scheinbar 2-3 Euro kostet. Also ziemlich teuer. Ich selbst habe sie nie gegessen. Und wahrscheinlich wird es auch so bleiben, aber sie sollen so ähnlich wie ganz kleine getrocknete Shrimps schmecken. Würdest du da zustimmen?
Ja, so ein bisschen, ja. Kann man so vergleichen, auch so vom Gefühl im Mund her.
Und ja, sie sollen dank Proteinen und Kalzium sehr nahrhaft sein.
Monitor Erich Kröpke aus Magdeburg meinte übrigens noch, die letzte Hörerecke war wie immer sehr unterhaltsam. Beim Thema Kakerlaken musste ich an das spanisch-mexikanische Volkslied La Cucaracha denken. Das heißt ja auch die Kakerlake. Und vielleicht gibt es ja auch eine Aufnahme mit Kayagum.
Also eine Version nur mit Kayagum haben wir nicht gefunden. Aber es gab tatsächlich eine traditionelle koreanische Interpretation.
Version.
Sie hören jetzt von der Frauen-Gugak-Band Dasirim das Lied La Cucaracha. Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Es ist schon wieder der vorletzte Freitag im Monat, sodass die Medientipps wieder für 14 Tage sind, schreibt Herr Kröpke. Arte zeigt am Mittwoch, dem 26. April um 9.50 Uhr noch einmal die Dokumentation über die Schwester von Kim Jong-un, die Rote Prinzessin.
Die zweite Folge der Naturdokumentation Terra Mater, geheimnisvolles Korea, gibt es auf Servus TV Deutschland zu sehen. Sendetermine sind Montag, der 24. April um 20.15 Uhr mit Wiederholungen um 1.45 Uhr in der Nacht und am darauffolgenden Dienstag um 9.10 Uhr. In der Folge Das geteilte Paradies gibt es einen Blick auf die DMZ, in der sich ein breiter Streifen unberührter Natur entwickelt hat.
NTV hat am Donnerstag, dem 27. April ab 23.30 Uhr, zwei Folgen der Reihe Nordkorea hautnah im Programm. Zunächst gibt es die Folge Der nächste Herrscher, dann folgt die Dokumentation Ein krimineller Staat.
Die Fernsehtipps haben mit Arte begonnen und enden auch mit Arte. Am 5. Mai um 10.30 Uhr gibt es in der Reihe Verschollene Filmschätze die Folge mit dem Titel 1959, Aufbruch nach Nordkorea. 1959 lebten noch rund 600.000 Koreaner in Japan, die von der früheren Kolonialmacht als billige Arbeitskräfte ins Land geholt worden waren. 900 von ihnen verließen 1959 Japan, um nach Nordkorea auszuwandern. Weitere 100.000 sollten ihnen folgen. Die Dokumentation berichtet über das Schicksal dieser Menschen und die Umstände ihrer Auswanderung.
Der Abschluss der Medientipps ist ein Radiotipp. Auf SWR2 gibt es am Donnerstag, dem 4. Mai um 21.05 Uhr in der Sendung Jetzt Musik ein Gesprächskonzert mit der koreanischen Komponistin Jin Eun-suk. Die Komponistin stellt sich den Fragen der Moderatorin Lydia Jeschke. Zur Aufführung kommt das Klavierkonzert Graffiti für großes Ensemble. Es spielt das SWR-Symphonieorchester. Solist am Klavier ist der 1988 in Seoul geborene Pianist Kim Sonu.
Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Und von uns gibt es auch einen Tipp für die kommende Woche. Am 28. April wird noch einmal Hallo Monika, die Sondersendung zum Tag des Rundfunks aus dem Jahr 2020, wiederholt. Mit ihr wird ein Blick auf die kulturelle Vielfalt der koreanischen Gesellschaft geworfen und zum Nachdenken darüber angeregt, wie ein Umgang miteinander möglich ist, der nicht durch Diskriminierung und Vorurteile geprägt ist.
Im Mittelpunkt steht dabei das Projekt Die Puppe Monika, eine Initiative der Selbsthilfegruppe Talk to Me, die sich für Frauen einsetzt, die aus dem Ausland gekommen sind, um einen koreanischen Mann zu heiraten. Die Puppe Monika, die viele Hautfarben und Gesichtsausdrücke annehmen kann, soll dazu beitragen, Vorurteile gegenüber anderen Kulturen abzubauen und Respekt gegenüber dem Andersartigen zu entwickeln.
Wir wünschen allen nochmal viel Hörvergnügen. Und bei uns geht es weiter mit der Post. Monitor Andreas Niederdeppe aus Heiligenhaus leitete uns einen Veranstaltungstipp weiter. Das Verbindungsreferat Ostasien der Evangelischen Mission in Solidarität lädt am 16. Mai zu einem Partnerschaftsseminar unter dem Titel »Die aktuelle Situation in Korea in Bezug auf Frieden« ein. Eine Anmeldung beim Veranstalter wird bis zum 5. Mai erbeten. Bei Interesse können Sie sich über weitere Details auf der Homepage der EMS unter ems-online.org informieren.
Vielen Dank für den Tipp, lieber Herr Niederdeppe. Dann gab es auch diese Woche mehrere Empfangsberichte von Monitor Burkhard Müller aus Hilden, wofür wir uns herzlich bedanken. Zum Empfang am 14. April kommentierte Herr Müller, bisschen fummeliger Empfang, hatte aber auch nicht am Antennentuner gedreht, also insgesamt recht gut.
Das Lied »Mein Freund«, das wir an diesem Tag als erstes Lied in der Hörerecke gespielt haben, findet Herr Müller übrigens ganz toll, sodass es sich auch in seiner YouTube-Liste befinde. Am 18. April hatte er einen guten Empfang und kommentierte zu Literatur zum Hören noch: Endlich mal eine Geschichte ohne Tote.
Ja. Über die Internetberichtsvordrucke kamen noch Empfangsberichte von einem Hörerfreund namens Harry aus Österreich, der uns mit seinem Malerhit DSP SDR Radio mit Loopantenne am 12. April mit Simpo 43344 gehört hat, und Monitor Paul Gaga aus Wien, der uns mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne vom 4. bis zum 6. April mit Simpo 5x4 empfangen konnte. Bei Herrn Gaga bedanken wir uns auch herzlich für die interessanten Artikel mit Korea-Bezug aus der deutschsprachigen Presse, die er uns über die Schneckenpost zugeschickt hat.
Christian Thal aus Deutschland berichtete, dass er am 14. April mit seinem ATS 25X2 mit 7 Meter Kabelantenne einen Empfang von Sinpo 33533 verzeichnet hat und fügte noch hinzu, also das Hören ist durch Beeinträchtigung von Nachbarsendern schwer, da die teilweise auch noch Musik senden und auch noch Sprache verwenden. Teilweise komplette Überlagerung. Das Programm ist interessant gestaltet, werde auf jeden Fall mal wieder reinhören.
Vielen Dank, Herr Thal, das hoffen wir doch sehr. Gemeldet haben sich dann auch Monitor Michael Willroth aus Frankfurt am Main, der uns am 14. April über den Web SD Advente mit Simpo 5x5 gehört hat, und Peter Bartsch aus Deutschland, der uns am gleichen Tag mit seinem Texon S8800E mit magnetischer Loopantenne mit Simpo 43334 empfangen hat.
Einige Hörerfreunde haben uns auch über das Wetter berichtet. Monitor Franz Schanzer schrieb uns letzten Freitag noch: Bei uns schneit es heute schon den ganzen Tag über bei +1 Grad. Also Statt Frühling haben wir den Winter, statt Ostern frohe Weihnachten. Die Skisaison in den Skigebieten geht also weiter.
Ach, Monitor Thomas Schneider schrieb uns, hier ist es noch recht frisch, aber der Frühling klopft an die Tür. Hoffe, er wird bald reingelassen.
Monitor Erich Kröpke berichtete dagegen diese Woche noch, es scheint diese Woche etwas frühlingshafter zu werden. Ich hoffe, in Seoul ist es ähnlich.
Ja, in Seoul herrscht gerade ein ziemlich wechselhaftes Wetter. Mal scheint die Sonne, mal ist der Himmel einfach grau und bewölkt und dann regnet es wieder. Aber temperaturmäßig ist es hier schon ziemlich warm. Es scheint, dass bei uns nicht der Frühling, sondern schon der Sommer ungeduldig an die Tür klopft. Tagsüber liegen die Temperaturen auch oft schon über 20 Grad, während es früh morgens und nachts noch etwas frisch ist. Deswegen gibt es derzeit auch viele, die sich erkältet haben. Bei unseren Hörerfreunden scheinen die Temperaturen ja auch ständig zu schwanken. Passen Sie also auf sich auf und bleiben Sie gesund, liebe Hörerfreunde.
Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche richten wir diese Woche an Udo Becker in Kurtscheid, Klaus Schulze in Zwickau, Detlef Meyer in Rastede, Michael Geisler in Schweig, Joachim Kalkbrenner in Hildesheim, Kai Schmidt in Neustadt, Petra Kugler in Ottenau, Erik Oeffinger in Laumburg, Stefan Kölsch in Annweiler sowie auch nach Freiburg an die Zwillinge Asuka und Yumi Paiska. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seisser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute. Von Herrn Seisser richten wir außerdem noch Glückwünsche an Denise und Manuel Paiska zu ihrem 19. Hochzeitstag am 20. April aus. Herzlichen Glückwunsch!
Unsere Glückwunschmusik kommt heute von Kwon-Jin Won. 생일 축하합니다. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Hallo, Wochenende!
In den letzten Monaten hat sich auch in Korea vieles normalisiert, nachdem es 3 Jahre lang verschiedene Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie gab. Konzerte und Musikfestivals, die in Korea stets den Frühling eingeläutet haben, finden wieder statt und seit letzten Monat gilt auch keine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln mehr.
Auch gibt es wieder mehr touristische Angebote im Inland, wie zum Beispiel der Wolmi Sea Train. Diese Einschienenbahn ist ein Touristenzug, der im Herbst 2019 zum ersten Mal in Betrieb genommen wurde, dessen Betrieb aber nach wenigen Monaten infolge der Corona-Pandemie stark eingeschränkt werden musste. Seit kurzem ist er nun wieder regelmäßig in Betrieb.
Wo aber befindet sich Wolmi-do? Wolmi-do ist eine kleine Halbinsel, die der Hafenstadt Incheon vorgelagert ist. Einzigartig als Sehenswürdigkeit ist sie vielleicht nicht, aber unter den Seoulern ist sie ein beliebtes Ziel für einen Tagesausflug, das nicht weit weg von Seoul ist. Wenn man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, muss man von Seoul zunächst mit der U-Bahn-Linie 1 bis zur U-Bahn-Station Incheon fahren.
Wenn man am Ausgang 1 nach rechts abbiegt, findet man auch gleich das Stationsgebäude für die Wolmi Sea Station, eine der 4 Haltestellen der Einschienenbahn Wolmi Sea Train. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 9 Stundenkilometern fährt sie auf einer Strecke von insgesamt 6,1 Kilometern einmal um die ganze Insel herum. Die ganze Rundfahrt dauert knapp 45 Minuten.
Die Bahn hält, wie gesagt, an 4 Stationen an, die zu den beliebtesten Attraktionen auf der Insel führen. An der Wolmi Sea Station, Wolmi Park Station, Wolmi Culture Street Station und der Museum Station. Für einen Erwachsenen kostet das Ticket etwa 5,50 Euro, womit man an einer beliebigen Station an dem Tag, an dem man das Ticket gekauft hat, noch einmal einsteigen kann. Am Wochenende fährt die Bahn von 10 bis 21 Uhr in einem 11 bis 15 Minuten Abstand.
Hat man sich das Ticket gekauft, muss man erstmal bis zum vierten Stock des Stationsgebäudes gehen, um in die Bahn einzusteigen. Sobald die Bahn die Plattform verlässt, hat man gleich einen prima Ausblick auf die Insel, dank der großen Fenster. Bald sieht man links und rechts das Meer mit kleinen und großen Häfen, wo kleine Boote, aber auch große Handelsschiffe anlegen. Noch ein Stück weiter ziehen sich auf der rechten Seite die vielen aneinandergereihten Getreidesilos dahin. Diese 40 Jahre alten Speicher sind heute bunt bemalt, wie der Umschlag eines gebundenen Buches. Zusammen sehen sie deshalb aus wie Bücher, die in einem Bücherregal stehen.
Die Landschaft verändert sich, sobald die Bahn die zweite Station Olmi Park erreicht. Nicht mehr die Schiffe und die industriellen Anlagen prägen die Landschaft, sondern die zu dieser Jahreszeit grünen Bäume im Olmi Park und auf dem Olmi Berg werden nun beim Blick durch die Scheibe sichtbar. Wer möchte, kann hier natürlich aussteigen und einen gemütlichen Spaziergang genießen. In dem kleinen Park gibt es sogar einen kleinen Zoo mit Rehen und Hasen. An einem Automaten kann man auch Futter für sie kaufen und sie damit füttern.
Ansonsten geht's gleich weiter zur dritten Station und bald hat man die beste Aussicht auf das blaue Meer. Bei gutem Wetter reicht die Sicht von der Bahn aus bis hin zur Insel Yeongjong-do. Abends kann man hier unterwegs beobachten, wie die Sonne untergeht und den Himmel rot und gelb färbt. Nähert man sich der Olmi Culture Street Station, sieht man auch gleich das Riesenrad des Vergnügungsparks Olmi, das als Wahrzeichen der Insel gilt. Der Vergnügungspark ist eine der beliebtesten Hauptattraktionen auf Olmi-do.
Wer aber an der nächsten Haltestelle, der Museum Station, aussteigt, sollte unbedingt einmal das Museum zur Geschichte der koreanischen Auswanderung besuchen. Das Museum wurde zur Erinnerung an die ersten Koreaner gegründet, die 1902 nach Hawaii ausgewandert sind. Verschiedene Relikte und persönliche Gegenstände dieser Auswanderer erzählen die Geschichte von damals. Auch der britische Transpazifikdampfer SS Gelig, der die erste Auswanderergruppe vom japanischen Nagasaki nach Hawaii brachte, ist hier als Nachbildung zu sehen.
Den Großteil der Fahrt begleiten Seemöwen die Bahn, als seien sie ihre Wächter. Auf der Rundfahrt kann man hier und da beobachten, wie Stahlplatten und Autos für den Export in die Schiffe geladen werden, was man nicht so leicht zu sehen bekommt, wenn man zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs ist. Auf der Insel Olmi-do kann man also von allem ein bisschen erleben, Natur genießen, Spaß im Vergnügungspark haben und einen Blick in die koreanische Industrie sowie in ein besonderes Kapitel der koreanischen Geschichte werfen.
Das war unser Wochenendtipp für heute. Wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder mit dabei.
»140 Jahre Deutschland und Korea«, Sonderinterviewreihe. Folge 2, Korea in Deutschland. Die traditionelle Musik der königlichen Ahnenriten aus der Joseon-Dynastie wurde im Herbst 2022 in der Berliner Philharmonie aufgeführt. Die Aufführung wurde von der Botschaft der Republik Korea und dem Koreanischen Kulturzentrum in Deutschland gemeinsam organisiert und hat dort großen Anklang gefunden. Nicht nur um den kulturellen Austausch kümmert sich die diplomatische Vertretung in Berlin. Sie spielt auch eine führende Rolle bei der Förderung des bilateralen Austausches in Bereichen wie Politik, Wirtschaft und Diplomatie. In der zweiten Folge Korea in Deutschland erläutert uns Botschafter Kim Hong-yun die Bedeutung des 140. Jahrestages der deutsch-koreanischen Beziehungen, auch über Organisationen und Personen in Deutschland, die einen wichtigen Beitrag zur Förderung des bilateralen Verhältnisses geleistet haben, spricht er mit uns. Botschafter Kim erzählt zunächst etwas über die Bedeutung des 140. Jubiläums der Beziehungsaufnahme zwischen Korea und Deutschland.
한국과 독일이 1883년 외교 관계를 수립한 지 어느새 140년이 지났습니다.
Seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Deutschland im Jahr 1883 sind 140 Jahre vergangen. In den vergangenen 140 Jahren erlebten die beiden Länder viele Veränderungen, aber eine Sache blieb unverändert. Als traditionelle Verbündete und Wertepartner arbeiteten wir eng zusammen, wie Freunde, die sich in schwierigen Zeiten gegenseitig helfen. Ein repräsentatives Beispiel für die tiefe Freundschaft zwischen den beiden Ländern sind die koreanischen Bergarbeiter und Krankenschwestern, die in den 60er und 70er Jahren nach Deutschland entsandt wurden. Sie leisteten nicht nur einen Beitrag zur Wirtschaftsentwicklung Koreas, sondern auch zum Wirtschaftswachstum Deutschlands. Einige von ihnen blieben in Deutschland und ließen sich als vorbildliche Gesellschaftsmitglieder nieder. Dieses Jahr ist von besonderer Bedeutung, weil es sowohl den 140. Jahrestag der deutsch-koreanischen Beziehungen als auch den 60. Jahrestag der Entsendung von koreanischen Bergleuten nach Deutschland markiert.
우리 정부의 광부 독일 파견 60주년이 되는 해라서 그 의미가 남다릅니다. 자유, 민주주의, 인권과 같은 핵심 가치를 공유하는
Als Partnerländer die Grundwerte wie Freiheit, Demokratie und Menschenrechte teilen, werden Deutschland und Korea die Köpfe zusammenstecken, um herauszufinden, wie wir die nächsten 140 Jahre gemeinsam gestalten sollten. Insbesondere angesichts des geopolitischen und geoökonomischen Wandels im Zuge des Ukraine-Kriegs, der Rivalität zwischen den USA und China sowie des Klimawandels stehen wir miteinander in enger Kommunikation, um Antworten auf gemeinsame Herausforderungen zu finden.
통해 도전 과제에 어떻게 대응해 나갈지에 대한 답을 찾기 위해서 긴밀히 소통하고 있습니다.
Die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Korea haben sich dynamisch entwickelt, was unter anderem auch der Besuch von Bundespräsident Steinmeier in Korea im November 2022 zeigt. Welche Schwerpunkte werden im bilateralen Austausch im politischen und diplomatischen Bereich in diesem Jahr gesetzt?
네, 양국은 그간 외교 안보 분야에서 긴밀하게 협력해 왔습니다.
Beide Länder arbeiteten bisher vor allem im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik eng zusammen. Bundespräsident Steinmeier besuchte im November 2022 Korea und kam zu einem Gipfeltreffen mit Präsident Yoon Song-yeol zusammen. Beim Gipfeltreffen waren sie sich über die Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit einig, damit beide Länder angesichts der Bedrohungen für die internationale Gemeinschaft als wichtige Verbündete, die universelle Werte wie Freiheit, Menschenrecht und Rechtsstaatlichkeit teilen, die Freiheit schützen können.
상호 협력 강화의 필요성에 공감했습니다. 특히 슈타인메이어 대통령은 한반도 문제와 관련해서
Vor allem unterstützte Bundespräsident Steinmeier die kühne Initiative der koreanischen Regierung in der Frage der koreanischen Halbinsel und hob Nordkoreas Verantwortung für seine Provokationen hervor. Außerdem spielte Deutschland im vergangenen Jahr als Vorsitzland der G7-Staaten eine führende Rolle bei der Verabschiedung einer Resolution zur Verurteilung beispielloser Provokationen Nordkoreas. Der bemerkenswerteste Aspekt des diesjährigen bilateralen Austausches ist das verstärkte Interesse Deutschlands am indopazifischen Raum. Nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 rief Bundeskanzler Scholz eine Zeitenwende aus und setzt sich aktiv für die Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ein, unter anderem durch Waffenlieferungen an die Ukraine, strenge Sanktionen gegen Russland und die Stärkung der deutschen Verteidigungskapazitäten. Dies stellt einen fundamentalen Richtungswechsel in der deutschen Außenpolitik seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Wiedervereinigung Deutschlands dar. Dabei betont Deutschland die Solidarität mit Wertepartnern wie Südkorea. Im Rahmen der Indo-Pazifik-Strategie für Freiheit, Frieden und Wohlstand der koreanischen Regierung im Dezember 2022 wird Deutschland als Land genannt, mit dem wir Grundwerte teilen und eine Partnerschaft der praktischen Zusammenarbeit und Wertediplomatie aufbauen wollen. Deutschland hat auch großes Interesse an Korea. In den im September 2020 von der deutschen Bundesregierung veröffentlichten Indo-Pazifik-Leitlinien wird Korea als Wertepartner klar hervorgehoben, mit dem die Zusammenarbeit in Bereichen wie Cyber, Digital und Schlüsseltechnologien weiter vertieft werden soll.
Nicht nur als politische Partner sind Deutschland und Korea füreinander wichtig, sie sind auch enge Handelspartner.
Die Zahl der in Deutschland vertretenen südkoreanischen Unternehmen liegt bei bis zu 500. Eine Vielzahl der Spitzenunternehmen unterhält in Deutschland ihre Zentrale für Europa oder Forschungs- und Entwicklungszentren. Bei jedem Treffen mit koreanischen Unternehmern nehme ich wahr, dass beide Länder in den Bereichen Automobile, Halbleiter, erneuerbare Energien und Biotechnologie im Rahmen der Wertschöpfungsketten der Zukunftsindustrien eng miteinander verbunden sind. Der deutsche Bundespräsident Steinmeier besuchte im November letzten Jahres die Halbleiterfabrik von Samsung in Korea. Bei meinen Treffen mit Vertretern der deutschen Bundesregierung und von Landesregierungen sowie Unternehmen konnte ich bestätigen, dass ein großes Interesse am Vorstoß koreanischer Hightech-Unternehmen nach Deutschland vorhanden ist. Inmitten der Neugestaltung des globalen Versorgungsnetzes und der Energiewende werden die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen noch enger und umfangreicher.
Die koreanische Welle breitet sich in der ganzen Welt aus, auch in Deutschland. Nicht nur die koreanische Popkultur erfreut sich großer Beliebtheit. Im Herbst 2022 wurde Jongmyo Jeryeak in der Berliner Philharmonie aufgeführt und hat dort großen Anklang gefunden. Welche Aspekte der koreanischen Kultur sollten nach Ansicht von Botschafter Kim noch intensiver in Deutschland vorgestellt werden?
Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des deutsch-koreanischen Kulturabkommens im letzten Jahr hat die Botschaft in Berlin das Nationale Orchester für traditionelle Musik eingeladen und die Aufführung des immateriellen UNESCO-Weltkulturerbes Jongmyo Jeryeak organisiert. Nicht nur in der Berliner Philharmonie, sondern auch in Hamburg, München und Köln waren alle vier Aufführungen ausverkauft. Sie waren sehr erfolgreich und sorgten in den deutschen Medien für Schlagzeilen. Was die Vorstellung der koreanischen Kultur anbelangt, wird die Botschaft in Berlin weiterhin unter Berücksichtigung der Charakteristika der deutschen Bürgerinnen und Bürger und im Einklang mit ihrer Kultur entsprechende Bemühungen fortsetzen. Deutschland ist das Land der klassischen Musik und Literatur. Das Volk besitzt breite und detaillierte Kulturkenntnisse und außerdem ein großes Interesse an traditioneller Kultur des Auslands. In dieser Hinsicht hat die Botschaft vor, Hallyu-Inhalte wie K-Pop, Serien und Filme beständig vorzustellen und gleichzeitig einen größeren Schwerpunkt als bisher auf die Bekanntmachung von eigentümlichen Kulturinhalten sowie traditioneller Musik zu legen.
Um den 140. Jahrestag der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Korea zu feiern, haben die Botschaft der Republik Korea in Deutschland und die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Korea im Rahmen eines Wettbewerbs gemeinsam ein Logo entworfen. Die stilisierte Zahl 140 sieht gleichzeitig wie ein Gesicht im Profil aus. Ein Ziel dieser Sonderinterviewreihe 140 Jahre Deutschland und Korea besteht auch darin, engagierte Personen in den Vordergrund zu rücken, die im Mittelpunkt der 140-jährigen Geschichte der bilateralen Beziehungen standen. Botschafter Kim stellt uns Organisationen oder Personen vor, die sich in besonderer Weise für den deutsch-koreanischen Austausch eingesetzt haben und mehr Beachtung verdienen.
네, 제가 지금 이 그 140주년 로고가 들어 있는 이 배지를 달고 있는데요.
Das von den beiden Botschaften ausgesuchte Logo personifiziert zwei Länder, die in die gleiche Richtung blicken und gemeinsam lächeln. Es steht für die Freundschaft, die beide Länder vor allem in schwierigen Zeiten gepflegt haben. Deutsche wie Paul Georg von Möllendorf, der erste westliche Berater der Joseon-Regierung, und Richard Wunsch, der erste deutsche Arzt, der die westliche Medizin nach Korea brachte, sind vielen bekannt. Weniger bekannt ist hingegen die Tatsache, dass Deutschland unmittelbar nach dem Koreakrieg etwa 200 medizinische Kräfte entsandte und ein deutsches Rotes Kreuz Krankenhaus eröffnete, in dem 300.000 Patienten behandelt wurden. In Anerkennung ihrer Verdienste und Beiträge würdigt die Regierung der Republik Korea ihre Leistungen nach wie vor mit Dankbarkeit. Im Juni wird die Botschaft der Republik Korea in Deutschland eine Sonderausstellung im historischen Roten Rathaus in Berlin veranstalten, bei der bemerkenswerte Persönlichkeiten und Ereignisse aus den vergangenen 140 Jahren des deutsch-koreanischen Austausches vorgestellt werden. Die Ausstellung wird eine gute Gelegenheit bieten, verschiedene Dinge an einem Ort kennenzulernen. Zu sehen sind ein Schwarz-Weiß-Video von Norbert Weber, der der Welt das Land der Morgenstille bekannt machte, sowie verschiedene historische Dokumente, die von Wissenschaftlern beider Länder im Zuge der Teilung und Wiedervereinigung erstellt wurden. Auch über Perspektiven der beiden Länder, die die nächste Generation gemeinsam schaffen wird, wird die Ausstellung informieren.
Das deutsche Programm von KBS World Radio wurde am 1. Mai 1981 gegründet. Dieses Jahr feiert es sein 42. Jubiläum und begleitet damit die Entwicklung der seit 140 Jahren bestehenden Beziehungen zwischen Deutschland und Korea bereits eine lange Zeit. Die Rolle der Programme des Auslandssenders gewinnt insofern an Bedeutung, als das bilaterale Verhältnis immer wichtiger wird.
네, 먼저 올해 독일어 방송 개시 42주년이 된 것을 진심으로 축하드립니다.
Zunächst möchte ich gerne dem deutschen Programm zum 42. Jubiläum herzlich gratulieren. Deutsch gilt als eine Sprache, die sich nicht leicht erlernen lässt. Den Redaktionsmitgliedern zolle ich Respekt dafür, dass sie mehr als 40 Jahre lang stets das tägliche Programm aus Seoul für den deutschsprachigen Raum produzieren. KBS World Radio ist der einzige Auslandssender der Republik Korea und sendet in 11 Sprachen. Wirft man einen Blick auf die Programminhalte, wird von der Geschichte und Kultur Koreas bis zu aktuellen Informationen über Land und Leute ein umfangreiches Themenspektrum in deutscher Sprache abgedeckt. Damit spielt es eine große Rolle in den bilateralen Beziehungen. In der Tat handelt es sich dabei um eine Rolle im Rahmen der Public Diplomacy, wodurch das Land Korea und seine Kultur vielen Menschen in Deutschland näher gebracht wird. Als Partner für die Public Diplomacy wird die Botschaft in Berlin eng mit dem Sender zusammenarbeiten, sodass die geplanten Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem 140-jährigen Jubiläum in Deutschland noch bekannter gemacht werden.
Das war's mal wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Do Young-in
und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis in 2 Wochen.